20. Januar.
Trump wird vereidigt und noch am selben Tag unterzeichnet er ein Dekret, welches Schritte einleitet, um den Affordable Care Act, auch bekannt als Obamacare, abzuschaffen.
Was würde eine solche Abschaffung denn für die Versicherten bedeuten?
Obamacare hat es Versicherungen verboten, Menschen mit Vorerkrankungen von einer Krankenversicherung auszuschließen. Auch erhielten junge Leute die Möglichkeit, sich bis zum Alter von 26 Jahren bei den Eltern mitzuversichern. Mit einer Abschaffung von Obamacare stünden rund 20 Millionen Menschen ohne Krankenversicherung da. Viele von ihnen werden in Zukunft nicht mehr in der Lage sein, für Medikamente und Behandlungen aufzukommen.
21. Januar.
Millionen von Menschen auf der ganzen Welt beteiligen sich am Women's March. Trumps Sprecher Sean Spicer behauptet in einer Pressekonferenz, dass noch nie so viele Menschen einer Amtseinführung beigewohnt haben. Dies, obwohl Bilder ganz klar das Gegenteil beweisen.
This was the largest audience to ever witness an inauguration, period.
23. Januar.
Donald Trump unterzeichnet ein Dekret, welches den Rückzug aus dem Freihandelsabkommen Trans-Pacific Partnership beschließt.
Der Ausstieg aus einem Freihandelsabkommen könnte von linker Seite doch als Erfolg gewertet werden.
Auf der einen Seite ja, VerliererInnen von Freihandelsverträgen sind oft die Ärmsten der Armen. Auf der anderen Seite bedeutet der Ausstieg der USA aus dem TPP auch eine Chance für China. Dieses saß nicht am Verhandlungstisch. Die Länder, welche sich am TPP beteiligen, wenden sich nun wohl dieser großen Volkswirtschaft zu. Ob China dabei bereit ist, faire bilaterale Verträge anzubieten, sei dahingestellt. Am selben Tag unterschreibt Donald Trump ein weiteres Dekret. Dieses besagt, dass ausländische Organisationen künftig nur dann Gelder von den USA bekommen, wenn sie keine Abtreibungsberatungen anbieten. Auch darf ab heute die Umweltbehörde EPA, das entspricht dem Schweizerischen Bundesamt für Umwelt, nicht mehr mit der Öffentlichkeit kommunizieren.
25. Januar.
Das muntere Ausstellen von Dekreten geht weiter. An diesem Mittwoch unterschreibt Trump einen Erlass, welcher das Department of Homeland Security beauftragt, mit dem Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko zu beginnen.
Nach Schätzungen könnte diese Mauer rund 40 Milliarden US-Dollar kosten. Wer soll dieses Wahnsinnsprojekt denn überhaupt finanzieren?
Diese Frage ist noch immer ungeklärt. Trumps Plan ist, die Mauer zuerst aus der Staatskasse zu finanzieren. Danach soll Mexiko die Kosten zurückzahlen. Fraglich ist, ob das klappt oder wie der ehemalige Präsident Mexikos, Vicente Fox, erklärt.
I declare, I'm not gonna pay for that. Fucking wall.
27. Januar.
Trump erlässt das als Muslim-Ban bekannte Dekret. Laut ihm dürfen Menschen aus 7 muslimisch geprägten Ländern nicht mehr in die USA einreisen. Dies auch, wenn sie über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügen. An den Flughäfen auf der ganzen Welt bricht Chaos aus und in den USA demonstrieren Hunderte auf Flughafen ihre Solidarität.
Erster Februar.
Es ist erst gut eine Woche verstrichen nach der Amtseinführung von Donald Trump und bereits hat er zumindest den Anschein gemacht, seine Wahlversprechen in die Tat umzusetzen. Könnte man ihm das auch zugutehalten?
Nur vordergründig, das Regieren per Dekret ist Politik im Alleingang und eigentlich in der Form nicht vorgesehen. Gesetze schaffen kann auch in den USA nur das Parlament. Und auch Gelder sprechen muss der Kongress. Somit könnte dieser zum Beispiel das Geld für die Umsetzung eines Erlasses verwehren. In erster Linie ist die Politik Trumps durch Dekrete zu regieren also schlicht unnachhaltige Schaumschlägerei. Trotzdem muss man die Zeichen aus dem Weißen Haus ernst nehmen.
3. Februar.
James Robert, Bundesrichter von Washington, erklärt den Muslim-Ban für ungültig. Dieses Urteil gilt landesweit, obwohl James Robert nur für den Bundesstaat Washington zuständig ist.
Bedeutet dies also, dass der sogenannte Muslim-Ban nun für immer vom Tisch ist?
Leider nein, denn auch die einstweilige Verfügung aus Seattle ist zeitlich begrenzt. Die Kompetenzen des Präsidenten in Fragen der Einwanderung sind in den USA sehr weitreichend. So hat Trump bereits angekündigt, ein weiteres Dekret zu erlassen.
7. Februar.
Der Senat bestätigt Betsy DeVos als Bildungsministerin. Die Milliardärin brillierte nicht gerade mit großem Vorwissen.
Not personal experience, but certainly friends and students with whom I've worked.
So you have no personal experience with college financial aid or management of higher education?
Nein, sie hat keine Ahnung. Betsy DeVos nun also zuständig für rund 55 Millionen Schülerinnen und Schüler. Weder sie noch ihre Kinder haben jemals eine öffentliche Schule besucht. Warum wollte Trump gerade sie als Bildungsministerin?
Ihre Familie hat den Republikanern rund 200 Millionen Dollar gespendet. Kein Wunder also, darf sie als Dank ganz oben in der Trump-Administration mitmischen. Betsy DeVos steht für eine radikale freie Marktwirtschaft, auch im Schulsystem. So wird von BeobachterInnen erwartet, dass sie die öffentliche Bildung weiter schwächen werde, zugunsten von privaten, sogenannten Charterschulen. Dies ist ganz im Sinne von Präsident Trump.
8. Februar.
Ein Leak aus dem Weißen Haus wird veröffentlicht. Laut Huffington Post habe Trump den nationalen Sicherheitsberater Mike Flynn morgens um 3 angerufen. Seine Frage: Sei ein starker oder ein schwacher Dollar gut für die amerikanische Wirtschaft?
11. Februar.
Präsident Trump und der japanische Premierminister Shinzo Abe diskutieren auf dem Mar-a-Lago-Anwesen in Florida den Umgang mit Nordkorea. Dabei werden vertrauliche Informationen ausgetauscht, im Beisein von anderen Gästen, Angestellten und Instagram-Usern.
13. Februar.
Der nationale Sicherheitsberater Michael Flynn muss zurücktreten. Grund dafür sind seine umstrittenen Kontakte nach Russland. Er soll im Dezember mit dem russischen Botschafter in den USA telefoniert haben. Dabei soll es um die verhängten Sanktionen gegen Moskau gegangen sein.
14. Februar.
Im Vorfeld des Staatsbesuches von Israels Premierminister Benjamin Netanyahu lässt Präsident Trump verlauten, dass die USA nicht mehr auf die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung besteht.
Die Zwei-Staaten-Lösung als Lösung des Nahost-Konfliktes sagt, dass neben Israel auch ein unabhängiger Staat Palästina angestrebt wird. Seit Jahrzehnten haben sich alle US-Präsidenten für diese Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Was bedeutet dieser Kurswechsel für den Nahost-Konflikt?
Nahost-Experte Peter Lintel sagte gegenüber der deutschen Zeitung Die Zeit, dass die Alternativen zur Zwei-Staaten-Lösung mit großen Risiken verbunden wären. Würde es zum Beispiel zu einer Annexion des Westjordanlandes kommen, wäre eine neue Intifada ein durchaus mögliches Szenario.
Ja, nicht nur eine neue Intifada könnte es geben, sondern die Einstaatenlösung würde wahrscheinlich nicht bedeuten, dass dann alle die gleichen Rechte erhielten. Es wäre sehr gut möglich, dass die Apartheid, wie sie heute schon in Ansätzen in Israel und Palästina besteht, dass die dann noch gesetzlich verankert wird. Also dass nur die israelischen Bürger und Bürgerinnen die vollen demokratischen Rechte haben, währenddem die palästinensischen, arabischen Menschen nicht mehr Rechte erhalten.
15. Februar.
Trump fordert Russland dazu auf, die annektierte Halbinsel Krim der Ukraine zurückzugeben. Dies steht im Widerspruch zu der Freundschaft, welche ihm mit Putin nachgesagt wird. Eine Sprecherin der russischen Regierung erteilte Trumps Erwartungen eine Absage. Die Krim gehöre zur Russischen Föderation.
16. Februar.
Donald Trump stellt sich während einer Medienkonferenz der Presse. Dabei redet er einiges an wirrem Zeug.
I inherited a mess. Drugs are becoming cheaper than candy bars. You know what uranium is, right? It's a thing called nuclear weapons and other things. Like lots of things are done with uranium, including some bad things.
Trump kündigte zudem an, das von James Robert gekippte umstrittene Einreiseverbot diese Woche durch ein neues Dekret zu ersetzen. BeobachterInnen sprechen von einem bizarren Auftritt. Ein frustrierter Präsident habe sich abreagieren, aber auch ablenken wollen.
Eigentlich scheint also sehr viel passiert zu sein in diesen ersten 4 Wochen Trump. Für viele Menschen scheint eine Ewigkeit verstrichen zu sein, seit Donald die Macht übernommen hat. Doch hat er eigentlich wirklich etwas erreicht? Hat sich wirklich so viel bewegt seit diesem 20. Januar 2017?
Ich denke, realpolitisch hat sich nicht unglaublich viel verändert. Zwar beabsichtigt Trump tatsächlich, die Mauer zu bauen, zwar gab es tatsächlich einen temporären Muslim-Ban, doch noch wird er von der Gewaltentrennung gestoppt. Es gibt Gerichte und es wird auch einen Kongress geben, welche Trumps Politik stören und aufheben können. Wer bereits jetzt die dunkle Seite der Macht Trumps zu spüren bekommt, das sind die Sans-Papiers. Jeder Mensch ohne gültige Aufenthaltspapiere wurde zum Ziel der Behörden. Wir haben im Info darüber berichtet. Unter den vorgängigen Präsidenten der USA wurden diese Menschen in Ruhe gelassen, solange sie keine Verbrechen begangen haben. Ich denke, Trumps Dauerpräsenz in den Medien entsteht in vielen Fällen aufgrund von seltsamen Pressekonferenzen und Tweets. Ein gutes Beispiel zeigte sich wieder am letzten Wochenende, als Trump einen terroristischen Vorfall in Schweden erfunden hatte. Ich denke, die größte Veränderung bis anhin fand bei der Bevölkerung statt. Sie ist total polarisiert. Auf der einen Seite engagieren sich nun wohl viel mehr Menschen politisch. Plötzlich erkennen viele eine Dringlichkeit, sich selbst einzubringen, auf die Straße zu gehen. Auf der anderen Seite ist Rassismus wieder salonfähig geworden. Eltern und Schulen berichten immer wieder von Vorfällen unter Kindern. Wenn der Präsident das darf, so darf ich das auch. Bill de Blasio, Bürgermeister von New York, spricht von einer Verdoppelung von rassistisch motivierten Übergriffen gegen Muslime und AfroamerikanerInnen in seiner Stadt. Wenn ein Mann wie Donald Trump, der gezielt Minderheiten ausgrenzt, Präsident ist, so hat dies definitiv Folgen für die Gesellschaft, auch wenn er von der Gewaltentrennung ausgebremst werden kann. Auch scheint im politischen Diskurs die Wahrheit nicht mehr von hoher Bedeutung zu sein.